Herzlich willkommen zu Herzkampf zur Folge 8. Meine heutige Gästin ist Susanne Siegert, vielleicht besser bekannt von Instagram und TikTok, wo sie seit 2020 Geschichten über die NS-Zeit erzählt, die in Schulbüchern oder im Unterricht oft fehlen. Susanne ist im tiefsten Bayern aufgewachsen, lebt heute in Leipzig und hat mit ihrem Ansatz der Gedankenarbeit schon hunderttausende Menschen erreicht. Besonders Junge, die vielleicht zum ersten Mal über Stolpersteine, vergessenen Opfergruppen oder über Orte direkt vor ihrer Haustür stolpern. 2024 wurde sie mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet und in diesem Herbst erscheint ihr Buch Gedenken neu denken. Wir sprechen heute über ihr Aufwachsen, die ersten Begegnungen mit der Geschichte, über Mut, Verantwortung und auch darüber, wie man selbst ein Stück Gedenkarbeit leisten kann. Viel Spaß bei dieser Folge.
Herzkampf. 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 Herzkampf.
So, hi Susi, wie geht's dir?
Cool, ich bin ein bisschen warm, aber sonst?
Du bist mit dem Fahrrad hergefahren,
ne? Yes, yes.
Für die Leute, die dich noch nicht kennen sollten, kannst du dich mal kurz beschreiben, wer du bist?
Ja, ich bin Susi, Susanne Siegert und ich mache seit 2020 auf Instagram und TikTok Videos über Nazi-Verbrechen. Genau, und jetzt ist das irgendwie sich so ein bisschen weiterentwickelt. Ich habe jetzt auch ein Buch geschrieben und spreche mit Leuten wie dir über das Thema generell. Mein Slogan ist so, was man in der Schule nicht über Nazi-Verbrechen lernt. Und das sind so Perspektiven, die ich gerne erzählen möchte.
Ich möchte mal bei dir eher ganz am Anfang anfangen. ich glaube, dass, wenn man dich kennt, dann kennt man dich darüber so. Du bist ja im tiefsten Bayern aufgewachsen. Welches Bild hast du zuerst im Kopf, wenn du an Bayern und Bayern denkst?
Das ganz klischeehafte Berge. Ja, 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 voll. Also ich wohne da so, oder meine Eltern leben da ja immer noch im Alpenvorland. Und also so landschaftsmäßig ist das schon sauschön da. Und ist auch jetzt, wenn man da mal ein bisschen Abstand hingeht, auch nochmal, doch fällt einem erstmal auf, wie schön das eigentlich ist.
Okay. Und gibt es da was, wo du so ein Geruch oder ein Bild, was du da als erstes im Kopf hast, außer die Berge?
Boah, ich glaube, ich funktioniere nicht so sehr über Gerüche. Das sehe ich. Es ist schon echt so weite, also meine Eltern leben auch sehr ländlich. Das heißt auch nie, dass man jetzt irgendwie Begegnungen mit Nachbarn hat. Also
echt, ja, die so weit entfernt sind voneinander.
Ja, ja, voll. Das ist schon sehr. Also war es auch natürlich dann immer schwierig, ne? Keine Nachbarskinder mit, die wir da jetzt so gespielt hätten, dann eher dann so mit meinen Geschwistern.
Okay.
Oder halt alleine viel, aber das fand ich immer mega cool, so dann irgendwie so durch die Wiese, Wälder zu streifen auch und dann Selbstgespräche zu führen fühlt und irgendwie ein bisschen sehr nattes Stil oder so. Doch, genau. Das ist super zu aufhören.
Also voll so eine Idylle.
Ja, ja, ja.
Kindheitsidylle.
Ja, ja, total.
Und gab es da schon irgendwie dann in deiner Jugend oder Kindheit Reibungspunkte, die du erlebt hast? Oder war das eher wirklich von A bis Z ein super entspanntes Aufwachsen?
Tatsächlich, ja, breiteres. Also ich bin wirklich sehr behütet aufgewachsen, wenig politisiert gewesen, muss ich auch ehrlich sagen, was mich auch manchmal ein bisschen erschreckt. So, wenn ich jetzt gerade so jüngere Menschen kennenlerne, die aus der Schule kommen, wie politisch die schon sind, war bei mir jetzt gar nicht der Fall. Vielleicht so ein bisschen über Musik dann, ne, dass man halt sich mit Themen so, ja, dann Slogans wie so Anti-Flag, fuck the police und so. Ne, das war dann so erste, boah, das fand man dann schon so krass.
Und das in Bayern.
Ja, genau. Aber das war wirklich so das Oberste so. Aber doch, ansonsten war das schon sehr, sehr behütet, muss ich sagen.
Okay, cool. Ja. Das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht.
Doch schon, ja.
Gab es denn in deiner Familie, dann auch in deiner Jugend, beziehungsweise da auch schon Berührungspunkte mit der NS-Zeit? Oder kam das erst durch die Schule, durch irgendeine Ausflugsfahrt?
Ich kann so einen genauen Punkt gar nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich in meinem Tagebuch auch einen Eintrag habe. Da war ich, glaube ich, so 9 und da habe ich das Tagebuch Anne Frank gelesen zum Beispiel. Und ich finde auch sehr, also wenn ich das jetzt so lese, dann wird es auch selber erstaunlich so, ne, dass ich da schon irgendwie ganz so geschrieben hatte, ja, da geht es halt um Anne Frank und ihre Familie, die sich versteckt haben vor den Nazis. Mhm. Und ich finde, das sollte jeder lesen, damit sowas nicht nochmal passiert. Also, wenn ich so denke, ah, das posten Politiker heute auf Instagram, genau so sind.
Ich war damals 9 und jetzt seit 50.
Ja, das muss ich sagen, da habe ich schon gelesen und dachte so, boah, krass, das wirkt voll gestaged gerade. Ja, und das stand da wirklich. Aber sonst jetzt nicht weiter klassisch in der Schule auch eine Gedenkstättenbesuch. In Bayern ist es ja auch Pflicht, eine Gedenkstätte zu besuchen, wandern in Dachau. Ja, aber nicht anders, als es Bannern war, würde ich sagen.
Und wie ist es in Bayern? Ab wann war das Pflicht? Weil ich selbst
9. Klasse.
9. Klasse, weil ich habe halt keinen Gymnasialabschluss, kein Abitur und dadurch fiel das halt bei mir flach. Also ich selbst war auch in Dachau, weil es mich selbst interessiert hat. Und wie war das, als du in Dachau warst? Hast du da schon gemerkt, oh Gott, mich erdrückt das? Oder?
Gar keine Erinnerung.
Krass.
Ja, aber ich weiß auch, man war da so im Klassenverbund, ne? Und ich glaube, da ist auch gar kein Raum für, dass man das so reflektiert, wie man es vielleicht alleine oder mit Family oder so reflektieren würde. Man hat irgendwie auch Angst, falsch zu reagieren und da irgendwie. Deswegen ist es auch, glaube ich, gar nicht so verwunderlich, dass man da jetzt keine Erinnerung mehr hat. Und das für einen nicht so ein Wow-Moment war, der einem irgendwie sehr krass geprägt hat.
Nein, in so einem Klassenverbund ist ja auch die Dynamik, glaube ich, eine andere.
Ja, nach.
Ja, man hört ja heute oft, dass da irgendein Quatsch passiert in einer Gedenkstätte. Das finde ich dann immer sehr, sehr heftig. Ich denke mir aber so, die haben ja gar nicht die Weitsicht wahrscheinlich, was sie da gerade fabrizieren.
Ja, man weiß auch nicht, wie das vorbereitet wird oder nicht vorbereitet wird. Ne? Also ja, das ist natürlich kein Hitlergruß an der Gedenkstätte, aber ich finde trotzdem, ja. Also diese Orte, die werden auch schon immer so ein bisschen als heilig behandelt. Ja, das ist sie halt oft auch einfach nicht für viele Menschen, die da keinen Bezug zu haben, weil sie darüber einfach nicht lernen. Und das braucht halt einfach mehr Vorbereitung, aber auch nicht die Illusion, dass das Menschen zu besseren Menschen macht.
Wann hast du zum ersten Mal von dem KZ-Außenlager Mühlendorf-Hart in deiner Nähe erfahren?
Ich weiß auch da den genauen Moment jetzt nicht, aber ich glaube, es war echt nach der Schule auch erst, nach dem Abi, obwohl, also dann zu diesem Ort, der ist so 20 Kilometer von meinem Heimatort und auch von meiner Schule entfernt. Kleines Außen, als klein, 8000 Häftlinge haben das durchlaufen, aber verhältnismäßig, wenn man sich eben Dachau Stammlager erschaut. Ja, und ich glaube, ich habe darüber erfahren, weil es eine Debatte gab in der Region, ob man daraus einen Gedenkort macht und wie man mit diesem Ort umgeht, ob man da irgendwelche Spuren setzt, damit man, wenn man da durch den Wald geht, das ist nicht in so einem Waldgelände, damit man sich zumindest kurz irgendwie daran erinnert. Ja, aber zum ersten Mal dort war ich 2020 im März, so kurz vor Corona. Also auch krass, ich war da so ein paar Wochen vorher in Auschwitz in der Gedenkstätte und das war dann, glaube ich, so der Moment zu merken, Moment mal, ich bin gerade in ein anderes Land geflogen, um mir eine Gedenkstätte anzugucken, warum habe ich diesen Ort, der so von meiner Haustür literally ist, noch nicht besucht? Und dann war ich mit meinen Eltern dort.
Und wie bist du drauf gekommen, dass das, also wie kam denn der Erkenntnisgewinn, okay, da gibt es ja auch sowas von meiner Haustür?
Ja, ich glaube, das war echt über diese Debatte in den Medien, genau. Und was ist meine Schwester, die hat sich schon sehr viel früher politisiert, obwohl die jünger ist als ich. Die hat da dann, glaube ich, auch mal, war mal bei einer Diskussionsrunde oder so dabei. Genau, also es war mir so ein bisschen ein Begriff. Aber also ich muss auch sagen, als ich dann zum ersten Mal da war, bin ich auch selber über mich erschrocken, weil ich so gemerkt habe, oh Gott, das sieht ja gar nicht so aus, wie ich das mir vorgestellt habe. Weil es einfach nicht aussieht wie ein ehemaliges KZ, ne? Was man sich so vorstellt mit Stacheldrahtzaun, nachgebaute Baracken und ein Eingangstor und man ging vielleicht auch noch so davon aus, ja, da muss es da ja auch ein Krematorium geben oder so, ne? Das sind alles Dinge, die gibt es ja nicht, das ist literally ein Wald, du hast ein paar Löcher im Boden und wo halt der Stacheldrahtzaun war, das kann man noch so erahnen. Es gibt große Spuren von einer Baustelle, wo es eben Zwangsarbeit gab. Man sieht es, aber man muss irgendwie schon wissen und einordnen können und es hat schon sehr mit dem gebrochen, was ich so für ein Bild hatte von Gedenkstätten.
Ich glaube, ich war dann ja auch der Bruch zwischen dem KZ in Auschwitz, so krass dann zu dem ein paar Wochen später.
Ja, total, auch keine anderen Besuchenden, ne? Wir waren da zu dritt, ich hatte Gummistiefel an, also das sind alles so Sachen, die man in der Gedenkstätte vielleicht nicht machen würde.
Und wann kam dann der Gedanke, okay, ich muss das jetzt den Leuten erzählen, dass es das hier gibt?
Eigentlich schon parallel dazu, weil ich habe ja dann in der Marketingagentur gearbeitet, auch zu dem Zeitpunkt und mag einfach auch das Medium Instagram, habe dann gemerkt, oh, ich ziehe da auch viel Information raus. Warum das nicht nutzen und auch um Output zu haben, damit ich selber gezwungen bin, so an der Recherche dran zu bleiben. Ich habe dann angefangen, ein bisschen zu recherchieren und gemerkt, okay, krass, ist nichts, als würde man darüber nichts rausfinden. Im Gegenteil, es gab einen sehr großen Prozess zu diesem Lager nach dem Krieg und deswegen ist es sehr gut erforscht und es gibt halt wirklich 1000 Seiten Gerichtsprotokoll, was eigentlich untypisch ist für so ein kleineres Außenlager. Deswegen, da war dann so, okay, warum das nicht teilen? Meine Familie weiß darüber auch kaum was, meine Freundinnen aus dem Umfeld auch nicht. Vielleicht ist es was, Leute interessieren sich aber dafür, vielleicht ist es irgendwie gut, einfach mal was dazu zu veröffentlichen. Ja, und so hat es angefangen.
Also da jetzt das erste Mal warst, wie gesagt, mit Gummistiefeln im Wald, war das so, okay, wahrscheinlich dann eher das Gefühl, das ist es jetzt, okay, Fragezeichen über dem Kopf, oder?
Ja, ja, total. Und das war aber, glaube ich, dann auch, und das ist bis heute, und der Ort hat jetzt eine ganz andere Bedeutung für mich, ne, weil ich jetzt ganz viele Interviews von Überlebenden gehört habe, Dokumente mit durchgelesen habe, Gerichtsprotokolle, wie gesagt, und einfach so, was ich da sehe, besser einordnen kann. Ne? Also ich sehe jetzt nicht mehr das Loch im Boden, sondern ich sehe jetzt die ehemalige Häftlingsunterkunft und weiß, wie eben Überlebende darüber gesprochen haben, über die Bedingungen dort oder wie im Gerichtsprotokoll darüber geschrieben wurden, was das so für verlauste Löcher waren, so, ne? Und die, wo Menschen eben leicht krank wurden wegen der hygienischen Bedingungen und so. Also das war ein krasser Prozess dann von, ich sehe was und ich weiß, es ist ein ehemaliges KZ zu, ich kann jetzt irgendwie auch dem so Ereignisse aus meiner Recherche zuordnen und das eben auch Leuten erzählen, das ist irgendwie der Prozess gewesen.
Und nimm uns dann mal mit zu dieser Anfangszeit, so ich mache jetzt diesen Account, wie wir, also
ja,
also erstmal, du hast wahrscheinlich gesehen, okay, sowas gibt es ja gefühlt gar nicht, gerade im deutschsprachigen Raum, und dann okay, jetzt mache ich das wirklich. War das eine große Überwindung oder war das so komplett, okay, ich mache das jetzt,
check. Ja, nee, ja, das war, also erstmal, also ich meine, was ich da gemacht habe, das, das gibt es ja schon nach wie vor, ne, dass eben Außenlager auch eigene Instagram-Accounts haben, wo es irgendwie Gedenkorte oder Initiativen oder so gibt. Und ich habe ja auch am Anfang mich noch gar nicht gezeigt, sondern es war dann, ich habe Dokumente geteilt und halt so Fotos aus dem Lagergelände, aus dem ehemaligen und Biografien besprochen. Und das war ja auch dann, ich habe da ja auch angefangen zu recherchieren. Das heißt, es war ja auch mein Weg, selber zu lernen, wie macht man das eigentlich, ne? Und deswegen, wenn ich das jetzt so sehe, denke ich mir auch so, boah, krass, das würde ich jetzt ganz anders machen. Und da sind ganz andere Quellen dazu gekommen für mich, ganz neue Formulierungen. Es ist auch cool, diesen Prozess irgendwie so zu sehen. Aber das war echt eher so ein, ich mache das jetzt einfach mal, also was soll passieren? Und ich habe da jetzt auch nicht gedacht, also es war wirklich für mich auch so ein Weg von, ich habe ein Outlet, damit ich gezwungen bin, dran zu bleiben. Weil wenn da meine Freundinnen da folgen, meine Mama, dann sagt die, hey, da kam jetzt 2 Wochen nichts, was ist da los? So, ne? Also das war eigentlich wirklich so ein bisschen der Weg, das anzunehmen.
Ja, wahrscheinlich war da so ein inneres Feuer oder so ein Antrieb, wo du gesagt hast, okay, zack, ich mache das jetzt und man denkt gar nicht groß drüber nach. Man hat einfach dieses Gefühl, ja, das muss jetzt gemacht werden, deswegen mache ich das jetzt auch.
Ja, muss, ich will das einmal machen.
Ja, genau, oder so.
Ja, toll, und dann ist es halt bei dir wahrscheinlich ähnlich.
Genau, genau, bei mir ist es wirklich so, also ne, ich habe das im Kopf und jetzt, zack, ich setze das jetzt um und da denke ich überhaupt nicht weiter nach links und rechts, sondern einfach nur geradeaus. Und jetzt
ein Business draus, oder?
Ja, genau. Das kommt dann vielleicht im Nachgang wie, okay, es ist doch schon viel Aufwand. Vielleicht kriegt man irgendein paar Euro für irgendwas. Aber naja, gut, da.
Ja, komm, das ist heute schwierig.
Das können wir eher beiseite lassen. Ja. Wie kam der Account gerade am Anfang an? War das eher so ein mühsames Aufbauen? Oder ich sag mal so, ne, 2020 kommt mir vor immer wie gestern. Das sind jetzt halt mittlerweile dann doch 5 Jahre. Ging es dir auch darum, auch Resonanz zu bekommen, so gerade
man? Ja, ich meine, jetzt macht man das ja auch nicht, ne? Natürlich will man schon so ein bisschen auch Feedback bekommen, aber das war am Anfang gar nicht der Fall. Also meine Freundinnen haben mir gefolgt, meine Mutter, das sind auch immer noch so die größten Supporter. Dann hat es angefangen, dass so andere Gedenkorte sich das angeguckt haben. Ja, aber das war wirklich sehr mühsam. Und das war halt nicht eine Sache von 6 Monaten, sondern von 2 Jahren, wo mir, glaube ich, 800 Leuten gefolgt sind, so, ne? Also ich weiß gar nicht, als wir gesprochen haben, was da so der Count war, aber weil wir haben ja schon mal, für die Zuhörenden, schon mal vor 2 Jahren oder so, 3 Jahren. Aber ja, das war, hat dann irgendwie so ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen, als dann die Instagram Reels kamen. Also das Format der Videos gab es damals auch noch nicht, als ich angefangen habe. Und ich auch angefangen habe, dann selber in die Kamera zu sprechen. Dann hat das so ein bisschen mehr an Fahrt aufgenommen. Aber auch das war, ja.
Aber wie war das Gefühl, das erste Mal so sein Gesicht zu zeigen?
Ja,
war das
sehr weird,
ja, ne?
Ja, ich fand's blöd. Elbe. Ich fand's blöd. Ja, also man denkt ja, wer denke ich, wer ich jetzt bin, ne? So mega Mrs. Oberinfluencerin. Aber ich dachte halt auch so, was gucke ich mir gerne an? Und das sind halt diese Videos, ne, wo Leute in die Kamera sprechen, die dann vielleicht sich auch mal verhaspeln, die dann irgendwie auch ein bisschen Emotionen zeigen, ohne auf die Tränenlöse zu drücken. Und deswegen hat das schon Sinn gemacht und jetzt macht's mir schon Spaß. Also ich mag das jetzt schon mittlerweile einfach auch so zu denken, so man hat irgendwie so ein richtig komplexes Thema und das so 90 Sekunden aufbereitet, hat es vielleicht auch geschafft, die Formulierungen auch so ein bisschen seine eigene Note reinzubringen, so ein bisschen eine Wertung, ohne dass man Leute mit dem Zeigefinger so, ne, in die Augen sticht. So deswegen, das war auch ein Prozess, ja, der krass ist jetzt zu sehen, selbst wenn ich Videos von vor 2 Jahren sehe und mir denke, um Gottes Willen, da ist viel passiert, so in meinen Schnittskills, in meinen Drehskills, aber auch so in meinen Skriptskills. Ganz, ganz cool.
Mit was drehst du?
An Handy. Okay. Aber das ist immer noch alles sehr ärmlich.
Okay, das muss ich fragen als Fotograf. Welche Reaktionen haben dich da besonders geprägt? Gab es was, was du dir in der Nachschau so besonders positiv dich motiviert hat und auch was vielleicht besonders negativ war?
Also ich glaube, besonders positiv waren dann schon, als dann erste Gedenkorte mich auch eingeladen haben, sage ich mal. Ich war dann mal in München in der, im Museum für Zwangsarbeit oder so. Also genau, im NS-Dokumentationszentrum, genau. Und die haben quasi so eine Art Kongress gemacht und da habe ich so ein bisschen drüber erzählt, was ich so mache. Und das war schon cool, weil ich bis heute auch so habe ich so ein bisschen Imposter habe und mir denke, boah, also Leute, die das wirklich beruflich machen, die finden das bestimmt doof und ich mache das bestimmt ganz respektlos und blöd. Aber dann zu merken, nee, die finden das cool, weil es gut recherchiert ist und weil es halt neue Leute erreicht und viele Leute erreicht. Das war ein cooles Gefühl, muss ich sagen, weil das natürlich nochmal eine andere Crowd ist jetzt als meine Freundinnen oder so. Auch wenn deren Feedback natürlich auch immer sehr freute. Aber genau, das muss ich sagen, waren so die Momente. Und das sind auch heute noch Momente, wo ich so merke, boah, toll, dass man das irgendwie als Person, die das nicht studiert hat oder so, dass man durch Eigenrecherche und sich das irgendwie so aneignen kann und dann auch da gutes Feedback bekommen. Weil am Ende wollen wir ja alle, dass diese Geschichten gehört werden. Und deswegen finde ich es auch cool, dass die dann da nicht die Vorbehalte haben von, oh, TikTok ist doch blöd. So, sondern sagen, hey, man erreicht da viele Leute, junge Leute. Also warum das nicht mehr in Fokus nehmen?
Genau, Geschichten, dass die gehört werden, das schreibe ich mir auch irgendwie so auf die Fahne. Das ist halt wirklich wichtig.
Ja.
Und ich finde deine Arbeit super, super wichtig. War damals schon sehr begeistert davon. Und es ist, was daraus erwachsen ist, das gönne ich dir von Herzen.
Danke.
Das ist einfach sehr, 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 sehr
toll. Es ist immer schön, dann auch mit Leuten zu sprechen, die dann eben schon zu so einem frühen Zeitpunkt gesagt haben, ja, ich finde das cool. Weil ja, ist nicht selbstverständlich.
Ich glaube, das ist ganz schön schwer, sich fast täglich dann mit solchen schweren Themen auseinanderzusetzen. Oder ist das für dich mittlerweile schon so? Träumst du manchmal davon?
Nein, nein. Ich finde, also natürlich berührt einen das, dass wenn das aufhört, dann muss man sich auch, finde ich, Gedanken machen.
Ja.
Aber ich bin auch kein Fan von dieser Tränendrüse und sagen, ja, es ist so eine schwere Arbeit und um Gottes Willen, sondern ich nehme ganz viel Motivation daraus, dass ich weiß, ich kann noch viele Leute erreichen und bei denen das anstoßen. Und man muss ja auch sagen, ich kann ja auch jeden Tag pausieren. Ne? Also ich kann ja auch sagen, mal, ich fahre jetzt in Urlaub, ich mache eine Woche gar nichts. Und das können jetzt ja viele Menschen, die irgendwie wirklich ein Trauma haben, sage ich mal, dass sie persönlich berührt, ihre Familiengeschichte, das können die halt nicht. Ne? Deswegen ist es auch immer ein bisschen schwierig, dann da zu sagen, ja, ich brauche jetzt mal kurz eine Pause. Die kann man sich ja einfach nehmen, aber man muss dann, finde ich, nicht so tun, als wäre das jetzt, würde mich das jetzt in meine Träume verfolgen. Also das gab es bestimmt auch schon mal und es gibt Geschichten, die einen wirklich krass prägen, aber ich habe dann denkt mir echt immer so, boah, das hat gerade was mit mir gemacht, vielleicht macht das auch was mit anderen Leuten. Ne? Also ich weiß, das ist echt, ich weiß doch gar nicht, was da los war, es war vielleicht auch einfach so ein Tag, aber ich war in der Gedenkstätte Sachsenhausen und da ist ein Brief ausgestellt von einem kommunistischen Häftling, glaube ich, aus Dessau, also ich glaube auch hier ist so aus der Gegend. Und der hat quasi einen Abschiedsbrief an seine Frau geschrieben, kurz bevor er erschossen wurde, als einer, also in Sachsenhausen. Und das ist halt so alt wie ich. Ich war da mit meinem damaligen Partner. Also es hat dann, glaube ich, ganz viel so Connections gegeben. Und ich habe diesen Brief gelesen und das war, wenn du das liest, dann bin ich tot. Und die haben auch schon ein Kind zusammen gehabt und darum geht es auch in dem Brief. Und das war echt so ein Moment, da konnte ich auch gar nicht an mich halten. So. Aber sonst, es sind ganz viele kleine Momente, also ich könnte jetzt nicht weitere Geschichten nennen, könnte jede Geschichte nennen.
Und eine persönliche Frage, warst du schon mal im Yad Vashem in Israel?
Nein, noch nicht bisher.
Da war ich 2017 und da hatte ich genau das Gefühl, was du gerade beschrieben hast. Ne? Da die Ausstellung, guckst du dir über Stunden an und dann am Ende sitzt du halt vor so einer riesen Wandtafel, was so ein Loch ist, was so nach unten geht. Aber da ging es bei mir auch los, da war auch alles vorbei. Das war richtig, richtig krass. So, um mal vielleicht was Positives, soweit es geht, dich zu fragen. Nicht die Frage jeden, wenn ich dir 1 Million Euro schenke, welche Initiativen oder Vereine würdest du fördern wollen?
Boah.
Kannst du es auch aufteilen?
Ja. Ich glaube, ich würde schon viel an Gedenkorte und Gedenkstätten spenden und aufteilen. Das ist ja auch eine Menge Geld für die. Vielleicht auch wirklich sogar, und ich meine, ich will nicht die Rolle der TikTok-Alten so einnehmen, ne? Aber ich glaube schon, dass sie auch wissen, dass es wichtig ist, in digitale Bildung zu investieren, um auch junge Menschen zu erreichen. Und man sieht ja auch, dass Leute das interessiert, aber die haben halt einfach nicht die Strukturen, nicht die Stellen, nicht die Finanzierung für diese Stellen. Und wenn die Stellen haben, dann haben diese Personen 1 Milliarde Aufgaben. Das heißt also ganz pragmatisch würde ich jetzt sagen, ich fände das mega toll, wenn andere Gedenkorte das halt auch machen könnten, ne? Um da noch mehr Menschen zu erreichen mit ihrer Arbeit.
Kennst du einen Gedenkort, wo es gerade finanziell richtig schwierig ist, den du erwähnen kannst? Oder?
Boah, Ich glaube, das ist bei allen wahrscheinlich, ne? Und jetzt gerade ist ja auch eben in den letzten Monaten, ja, genau, deswegen klappt es dann niemand sagt, ja, sieht rosig aus, ja.
Und wenn du sagen würdest, okay, diese eine Gedenkstätte hat mich selbst sehr beeindruckt, da würde ich gerne auch was hingeben. Hast du da was im Kopf?
Boah, ich finde das, nee, ich kann es nicht crazy, ob das voll ist. Aber nee, ich finde das, da hat, das ist ja auch das, ne, diese Orte sind super unterschiedlich, die Menschen, die dort arbeiten, sind super unterschiedlich, soweit ich das beurteilen kann. Und da hat jede, das ist ja, die haben diesen Ort und die haben diese Geschichten und die irgendwie vorzustellen, damit sie vielleicht nicht nur in der Ausstellung gezeigt werden, wenn überhaupt, das wäre, glaube ich, schon, ja, damit wäre viel geholfen, glaube ich.
Ja, das denke ich auch. Wie wählst du deine Themen aus? Und vor allem, wie findest du dann die Sprache, dass es halt auch Leute anspricht, die vielleicht mit Gedenkarbeit noch nichts zu tun hatten?
Also die Themen werde ich eigentlich vor allem danach aus, was mich interessiert.
Ja. Wie stößt du drauf?
Ja, ganz unterschiedlich. Also von, ich lese es bei Instagram, ich ziehe das irgendwie in der Doku, ich stoße ein Dokument einfach auf irgendwie oder ich google auch ganz bewusst irgendeine Opfergruppe, ein Datum, Ort, wie war das eigentlich in Albanien, keine Ahnung, ne, das, also es gibt nicht so diesen einen Weg, so eine riesen Sammlung in Trello, in so einem Tool, ne, und sammle da dann quasi alles, was mir so einfällt, habe dann für jedes Thema eine Karte und dann sind es aber auch Themen, die ich teilweise schon seit Jahren mitschleppe, ne, und dann mal gucken irgendwann, aber noch nicht so richtig den Kniff so gefunden habe und dann, ja, aber es ist echt ganz oft so dieses Zufällige, ne, man fängt dann halt an und ist dann in der einen Geschichte drin, querverweist auf eine andere, nimmt Dokumenten, einen Hinweis darauf. Oder auch Fragen, das ist halt cool, ne? Mittlerweile super viele Leute Fragen stellen. Ich glaube, im Wochenende zum Beispiel mache ich jetzt ein Video dazu, wer war eigentlich Häftling Nummer 1? So, ne? Das hat jemand gefragt, ich dachte, war voll die Frage irgendwie. Sprechen wir über Häftlingsnummern, wer war eigentlich Häftling Nummer 1? So, ne? Den einen gibt es nicht, kann ich schon mal vorwegnehmen. Okay. Aber genau.
Wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
Genau, aber das, ja, das ist ganz, ganz unterschiedlich und dann fange ich halt an, das zu recherchieren und ich glaube, wenn es so um die Sprache geht, die ich so verwende, ist halt meine eigene Sprache und wie es auch Freundinnen erzählen würde und auch so, dass ich mir denke, das kann man irgendwie ohne viel Vorwissen verstehen. Also jetzt keine Begriffe voraus, wie Euthanasie, ich glaube nicht mal Antisemitismus würde ich jetzt voraussetzen und dann, ja, dann kommt das so zusammen.
Und wie prüfst du dann die Quellen und gibt es da eine ethische Grenze bei dir?
Ja, also was die Quellen angeht, da habe ich auch echt ein, glaube ich, ganz gutes Handling mittlerweile. Ich habe eben viele Primärquellen, also eben Originaldokumente, Interviews von Überlebenden, die muss man natürlich auch immer so ein bisschen einordnen, wenn es da jetzt irgendwie Zweifel gibt, sowohl an den Aussagen der Überlebenden, was ja auch vorkommen kann, als auch, dass man natürlich sagt, ey, ich repliziere hier gerade so Nazisprache aus Dokumenten von denen, muss man irgendwie auch kennzeichnen in vielen Fällen. Es gibt viele Artikel, die halt wirklich frei zugänglich irgendwie sind, ne, von Unis, von Forschenden und so weiter. Und da ist mir, ich habe ja Journalismus studiert, schon auch so dieses Zwei-Quellen-Prinzip mindestens irgendwie sehr, sehr wichtig oder zumindest dann sonst zu kennzeichnen. Genau, also das will ich auch ganz bewusst, dass so meine Arbeit unterscheidet, ne, von anderen, die das irgendwie vielleicht auch mal so eine Geschichte drüber machen, die dann aber so einen Wikipedia-Artikel vorlesen, zu zeigen, hey, hier ist schon ein bisschen mehr und ich zeige zumindest durch eine Quelleneinblendung, dass das auch ne, legit ist, was ich da so mache. Ja.
Und wir befinden uns im Raum von Social Media, TikTok und Instagram, was dann natürlich leider gang und gäbe ist, sind Hasskommentare, Leugnungen und Relativierungen, wie gehst du damit um? Moderierst du das weg oder sickert das auch manchmal so in deine Seele ein?
Ja, ich glaube, ich habe auch da einen ganz guten Umgang, weil es halt eben auch jetzt lange und auch langsam gestartet ist. Ne? Ich glaube, wenn das von heute auf morgen gewesen wäre, dann wäre es was anderes gewesen, aber so war es eben, man konnte sich so langsam dran gewöhnen und dann gab es dann vielleicht auch ein, zwei Kommentare, die einen ein bisschen mehr berührt haben, die mich heute gar nicht mehr berühren würden. Und jetzt ist halt natürlich viel, was man liest, wie jede Frau im Internet über das Aussehen, die Art zu sprechen. Und das sind so Kommentare, die, da muss ich auch echt drüber lachen, so, ne? Vor allem, weil das immer die größten Gnome sind, die das dann kommentieren, so. Aber klar, hört das da nicht auf, geht dann weiter zu Holocaust-Verharmlosung, Antisemitismus, ja, auch Leugnung, so das Ablenken, ja, mach doch mal was darüber und darüber muss man echt nichts mehr machen, bababa, so, ne? Das, und ja, ich habe da jetzt einfach auch so einen Umgang, der ist mehr so, ich diskutiere nicht mehr. Am Anfang habe ich schon noch mehr, ich dachte, ich muss jeder, wenn jemand sagt, 6 Millionen stimmt gar nicht. Und dachte ich mir so, ich erkläre jetzt nochmal, warum 6 Millionen? Jetzt denke ich mir so, du hast es jetzt unter 6 Videos kommentiert, du hast gar keinen Bock, um mir zu diskutieren. Da kannst du auch mal googeln, wenn du es nicht glauben würdest oder die Frage ein bisschen anders stellen. Dann lösche ich das und blockiere die Person und habe dann, also sperre die das so aus, weil da ist mir auch meine Zeit zu schade. Das kann ich dann einfach konstruktiver nutzen.
Und findet dieser Hass nur im Internet statt oder hast du schon mal was im Real Life erfahren?
Nee, eigentlich vor allem online, muss ich sagen. Also das ist dann, berührt dann immer so ein bisschen das echte Leben, dass Leute eben dann so schreiben, wo ich wohne oder wo ich mit der Bahn aussteige oder so. Und einmal ist so in der Bahn am Wilhelmshavener Platz. So, da kam dann eine Person rein, die hat auch sehr viele Runen tätowiert und auch so am Kopf. Aber ich glaube, also sie hat selber sich auch auf jeden Fall davon distanziert, das jetzt irgendwie zum Rechtsspektrum zu gehören. Und hat sich dann eher bei mir so darüber beschwert und so halt so aufgebaut. Das war halt auch ein sehr größter Mann, deswegen war das, glaube ich, eher auch so ein bisschen subjektiv meine Zünden, genau. Der halt so meinte, ja, wenn du diese Videos machst über rechte Symbole und da halt immer sehr stark Runen verallgemeinerst, dann kommt das halt auf mich zurück. Ne? Alle Leute denken, ich bin rechts und so. Und das war dann schon so, ich dachte, ah ja, klar, das sind ja echte Menschen, die das gucken. Ne? Ja. Die wohnen auch hier. Und, aber ansonsten ist es immer sehr liebe Begegnungen, muss ich sagen, bisher. Ja. Fühle mich da jetzt nicht unsicher oder so.
Ich drücke auch immer so Hasskommentare auf Social Media eher weg. So, das geht halt auch irgendwie einfacher. Aber wenn du dann halt eine Postkarte im Briefkasten hast oder sowas, dann wird es halt dann auch irgendwie so,
ja.
Okay, schwieriger.
Ja, voll. Aber, ja, ist es bei dir so oder wie ist es?
War so, ne? Also gerade mit dem Herzkampfprojekt war jetzt das, gibt es weniger Stress, sage ich mal, weil es ja eher was Positives zeigt, aber halt, als wir damals Noli Lieder gemacht haben, da gab es halt schon Bedrohungslagen, also Bedrohungslagen mit Anfeindungen und so weiter. Oder auch als ich die AfD damals verklagt habe, als die ein Bild von meinem Opa für den Wahlkampf benutzt haben. Und dann hast du dann halt wirklich Sprüche, Mails, Briefe, im Briefkasten und denkst du so, okay,
ja,
ist dann nicht so geil, aber es wurde halt noch nie körperlich und das ist schon mal gut. Also
ja, ich glaub,
in meiner Jugend schon, aber
hier. Ja, voll. Ich glaube, da sind wir beide als weiße Personen, leiden sich wahrscheinlich auch.
Ja.
Sinnbar,
ja.
Ne?
Ja, das stimmt. Aber hast du dann irgendwie für dich, also ich stelle mir das jetzt vor, du, wie viel Output hast du so?
2-3 Videos die Woche.
Die Woche. Okay. Und damit musst du ja schon sehr viel recherchieren und halt wirklich tief in die Themen einsteigen. Hast du da für dich so einen emotionalen Selbstschutz, wo du sagst, okay, mir hilft das jetzt, ich gehe in den Garten oder ich lese ein Buch oder ich fahre in den Urlaub, um halt mal komplett auch Abstand davon zu gewinnen?
Brauche ich nicht.
Trotzdem.
Nee, also das ist ja auch dieses, brauche ich ja nicht sagen, Social Media Accounts ist man ja auch irgendwie dann doch jeden Tag da mal drin, wenn es nur ist, in die Kommentare zu gucken. Wie gesagt, wenn ich das nicht möchte, dann mache ich das auch nicht, aber ich möchte das ja auch jeden Tag, weil ich will ja schon auch da sehen, wie sind Reaktionen, was kommt irgendwie an Fragen, an Austausch, Kommentare nicht einfach so unmoderiert dastehen lassen und das Recherchieren. Ich meine, das ist immer schwierig zu sagen, es macht mir Spaß, ne, bei dem Thema, aber
ich
mache das schon gerne natürlich, ne? Das würde ich ja auch nicht machen und habe irgendwie da eine, keine Ahnung, Begeisterung, Passion, whatever, zu merken, wow, krass, hier ist gerade eine Geschichte, die vielleicht so noch nie erzählt wurde im digitalen Bereich, die super viele Leute nicht kennen. Und wenn ich damit jetzt nur 10.000 Leute erreiche, an einem, sag ich mal, schlechten Tag, dann ist es auch okay. Und es ist voll gut. Und man hat irgendwie ein Thema wie, keine Ahnung, schwarze Soldaten bei der Befreiung des KZ Buchenwald sichtbar gemacht, was vorher vielleicht nicht so sichtbar war.
Und könntest du dir vorstellen, gerade für die Kommentarmoderation, ich weiß halt nicht, wie viel da aufläuft, auch jemanden einzustellen oder jemanden zu haben, der das für dich übernimmt.
Nee, ich möchte das auch selber machen.
Was sehen? Ich bin da genauso. Ich kann nichts aus der Hand geben. So, es muss immer alles.
Man kriegt da ja auch so ein gutes Gespür. Ne? Und ich will schon ganz gerne so wissen, was sind die Fragen, was wird vielleicht auch kritisiert. Und das will ich auch ungefiltert selber sehen. So. Das wäre das Letzte, was ich abgeben würde, glaube ich. Ich will auch gar nichts abgeben, wenn ich
alles. Es ist so krass. Ich bin genauso. Und denke mir manchmal, ey, es ist so viel manchmal. Und denke mir so, oh, jetzt wäre schon jemand nett, jemanden zu haben, gerade wenn du so eine Ausstellung oder so organisierst.
Ja, ja,
ne? Klar, dann gibst du ein paar Leuten, die vielleicht mithelfen beim Aufbau, aber trotzdem, du setzt die Tafeln, du setzt die Texte, du sitzt das und denkst du so, okay, jetzt bin ich ja wochenlang mit beschäftigt. Und ja.
Ja, ich wäre eine richtig eklige Chefin, was das angeht, glaube ich. Das heißt, wäre der Regen eklig, wenn ich einen Mitarbeiter hätte. Boah, das wird gar nicht gehen. Deswegen lieber nicht.
Okay, also bist du auch so eine One-Woman-Shop.
Ja, also das ist auch gut, weil man kann ja komplett selber entscheiden und das ist auch schön zu wissen, ich muss mich an nichts halten. Wenn ich Thema nicht machen möchte, dann mache ich es auch nicht. Und wenn ich es fünfmal machen möchte und fünfmal in Folge ein Video über weiblichen Widerstand machen will, dann mache ich das auch so.
Wie abhängig fühlst du dich von Algorithmen?
Ja, das ist man natürlich schon. Aber ich finde, das hat ja auch mega den Vorteil, ne? Weil, also ohne Algorithmen würden meine Videos nicht so viele Leute sehen. Weil das ist ja einfach mal, dass meine Videos an Leute angezeigt werden, die von sich aus sagen würden, interessiert mich gar nicht das Thema. Die würden nicht nach dem Thema suchen, keine Gedenkstätte folgen und trotzdem bekommen die meine Videos angezeigt. Und das ist ja voll der Vorteil von diesen Algorithmen, ne? Dass man so Leuten, der Content findet Leute und nicht andersrum.
Könnte aber auch irgendwann andersrum sein, dass sie halt sagen, okay, pass auf, Meta sagt jetzt, nö, diesen Content spielen wir halt weniger aus.
So, ja,
also das ist halt ja super, naja, so zweischneidig.
Ja.
Und könnte auch eine Gefahr dann für deine Account sein. Also gerade in der jetzigen Zeit, ja, ne, wo alles dran rumgeht.
Die Regeln gelten halt ja für alle. Ne? Deswegen, ja. Ich finde dann immer, man kann dann eben sagen, man spielt deswegen nicht mit, aber dann hat man halt gar keine Sichtbarkeit. Oder man sagt, man spielt es halt so gut mit, wie es geht. Und ich meine, es gibt ja schon so ein paar Regeln, sage ich mal, ne? Einfach handwerklich zu sagen, man braucht einen guten Einstieg von dem Video, es muss irgendwie halbwegs dynamisch geschnitten sein, es braucht irgendwie gute Untertitel. Ja.
Ein Hook.
Ja, genau. Also das sind ja so Sachen, das kann man ja auf jeden Fall für jedes Thema mal umsetzen. Ja. Und wenn man das dann macht, es kommt trotzdem aus, das kann man ja auch nicht begründen, warum. Ne? Es, mir läuft es auch jetzt gerade, ist auch so Sommerloch auch, mein ja. Gott. Aber dann denke ich mir, ich bin auch echt froh, da jetzt nicht mehr so davon meine Laune abhängig zu haben, so oft.
Was machst du?
Ja, schon, teilweise, halt, klar. Das man würde ja lügen, ne? Gerade wenn es dann so zeitweise, so anfangs TikTok, jedes Video super gut lief und ich mir jetzt denke, wenn ich jetzt ein Video machen würde, hätte das vielleicht 500 Views, ne? Das hat sich krass verändert, die Plattform, aber auch so, ich habe da jetzt echt immer so ein bisschen die, Gott sei Dank, die Perspektive, boah, ey, wie gesagt, dann hat es nur 8.000 Leute erreicht, was bei TikTok einfach krass ist, ne? Ich habe so 200.000 Followerinnen, dann hat das Video so 12.000 Views. Aber 12.000 Leute, die jetzt mehr darüber wissen, ist trotzdem mega krass für, keine Ahnung, ein ehemaliges Sinti- und Roma-Lager in Tschechien, was vorher halt niemand kannte, eingeschlossen mich. So.
Ich glaube, das muss man sich immer wieder sagen, außer, ne? Ich selbst habe mich auch beschnitten. Ich bin ja von Twitter X weg. Ich dachte, ich halte das nicht mehr aus. Ich kriege immer den Musk vorne angezeigt als ersten Tweet und habe dann halt meine relativ großen Accounts einfach gelöscht und dachte so, es schmerzt halt schon. Und ich bin halt seit Anfang an bei Twitter gewesen. Und aber ja, irgendwann ist dann halt die Entscheidung. Ich kann es nicht mehr mittragen. Ich möchte es nicht mehr mittragen, Teil dieser Reichweite sein oder dieses Unternehmens und ciao. Obwohl man sich halt selbst beschneidet mit der Reichweite dann und dann. Ne? Das ist halt krass, wie abhängig man am Ende von dem ganzen Platform.
Voll, so. Aber genau, das ist halt dann so, man spielt mit oder man spielt nicht.
Ja.
Ne? Das,
du hast letztes Jahr den Grimme Online Award bekommen. Erstmal nochmal nachträglich Glückwunsch. Und gefühlt davor schon, aber jetzt danach ist ja der Hype umso größer geworden, um den Hype, ne? Um den Account. Wie bist du damit umgegangen? Ich habe gehört, dass deine Mom bei der Preisverleihung mit war.
Nee, eine Freundin von mir, aber meine Mutter wurde gegrüßt da, so, weil sie immer noch, also sie hat auch so ein Digital zu geguckt, war sie. Okay. Ja, genau. Ja, also es war schon echt eine tolle, wilde Zeit. Gleichzeitig, das war auch bei diesem Grimme Online Award sehr krass zu merken, ich war dann da und es war natürlich auch cool mit ganz vielen Redaktionen und ganz vielen großen Produktionsfirmen. Und dann ist man da alleine mit seiner Jugendfreundin, ne, die einem seit Anfang an am meisten supportet so und denkt so, war cool, dass ich hier mitspielen darf und dann auch noch gewinne. Aber dann saß ich am nächsten Tag im ICE zurück und habe halt so Kunden-E-Mails für meine Lohnarbeit bearbeitet. Ne? Und war dann, also um wirklich so Kundenanfragen, wo ich mir dachte, Alter, krass, wo es existiert gestern überhaupt? Ne?
Virtual Reality.
Ja, genau. Und das war dann echt, so wie ich so gemerkt habe, es ändert sich gar nichts. Und das hat mich ganz kurz, muss ich ehrlich, ich dachte halt so, was soll noch passieren, damit sich für mich was ändert so, ne? Und es war schon echt gut, so ein krasser Reality-Check. Deswegen habe ich es auch gar nicht so als Hype wahrgenommen, sondern irgendwie so als krasses, parallel existierendes Ding irgendwie, ne, von ja, hier ist dann so ein Interview mit irgendeiner krassen Zeitung und das ist bis dann im Spiegel, aber gleichzeitig muss ich halt trotzdem über diesen Zeug,
kein Geld.
So, ne, und also deswegen, es war richtig toll, ich bin sehr, sehr dankbar alleine, weil das einfach so coole Erfahrungen sind, coole Leute kennengelernt irgendwie und ja, auch coole Botschaften hoffentlich an manchen Stellen platzieren können, aber ja.
Ja, am Ende geht es halt normal weiter. Ne?
Ja, das ist schon manchmal schwierig zu realisieren dann, weil man so denkt, ja krass, was. Also dann stößt man mit seinen Freunden kurz drauf an, aber dann natürlich geht das halt einfach dann weiter so.
Ne? Ich glaube, man nimmt sich auch gar nicht so die Zeit, das sich so bewusst wahrzunehmen und dann auch wirklich mal ausgiebig zu feiern. Ey, komm, du hast es erreicht. Ja. So krass so.
Ja, aber Gott sei Dank sind meine Friends da schon sehr, total, dass sie das schon sehr, das und auch immer noch, nicht jetzt so in meinem Wohnzimmer, so neben dem Fernseher. Und wenn die dann so kommen, ist uns, boah, das ich war auch voll schwer. So, also, ja, stimmt, das ist schon passiert, vor nicht mal einem Jahr, war toll. So, was jetzt außerdem alles passiert ist, ja.
Und kommt dir das schon lange hervor?
Ja, sehr. Ja. Ja. Ich denke sehr gerne an Zurückfragen.
Was ist seitdem alles so mit dir und deinem Account passiert?
Ich habe ein Buch geschrieben. Ich glaube, das ist eigentlich, also das ist gar nicht so sehr auf den Account. Das ist, würde ich sagen, normal weitergelaufen.
Das kommt im Oktober, oder?
Genau, 31. Oktober. Aber ja, das ist krass, wenn ich so denke an Grimme, da war ich so okay, vielleicht bei ein Drittel von dem Buch, würde ich sagen. Und da waren noch einige Monate vor mir, die auch krass belastend waren und anstrengend und wo ich mir auch zwischenzeitlich mal dachte, fuck, ich hab das gar nicht, ne? Also dieses Buch war wirklich krass anstrengend, es war mega cool, jetzt auch im Nachgang. Ich bin jetzt auch schon so voll am Romantisieren und denk so, komm, gib gleich das Nächste. Aber da dachte ich mir echt so, mein Gott, neben Lohnarbeit, wie soll ich das eben schaffen, so, ne? Aber das war cool und ich meine, ich freue mich voll, dass das jetzt passiert. So.
Erzähl mal ein bisschen was über das Buch. Ich habe gesehen, die Buchvorstellung ist, glaube ich, im Werk 2, richtig?
Ja.
Und es gibt leider keine Tickets mehr.
Verkauft, ja.
Und ich dachte mir so, oh fuck, ich habe es nicht spät mitbekommen, ich möchte das auch.
Ich glaube, du wirst bestimmt noch irgendwie Möglichkeit haben.
Okay, das wär super. Erzähl mal ein bisschen was so.
Ja, es war echt cool. Also vor eineinhalb Jahren oder so hat mich ein Verlag gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, schon mal drüber nachgedacht habe, Pieper, ob ich mir vorstellen könnte, ein Buch zu schreiben. Und konnte ich mir wirklich sehr gut vorstellen, hatte auch schon so erste Ideen. Und das war cool, weil die waren auch, also ich habe nur so Gutes über die Zusammenarbeit auch zu erzählen, das war mega sweet, dass die auch so voll waren. Du kannst schreiben, was du möchtest, wie du möchtest. Also es war gar nicht, dass ich da irgendwie jetzt krasse Einschränkungen bekommen habe. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte gerne ein Buch schreiben, was so ein bisschen alle meine Videos eigentlich vereint und zu sagen, wie sich unser Gedenken an den Holocaust verändern muss, ist ja auch der Untertitel. Und einfach so, was ich glaube, was für Themen irgendwie mehr präsent sein sollten, damit sich unser Verständnis von dem ganzen Thema auch verändert. Und genau, also so ein bisschen, welche Perspektiven sind wichtig. Und auch, das ist jetzt kein Buch, was ich jetzt geschrieben habe für Institutionen oder für PolitikerInnen, damit die das besser können und die haben willkommen Tipps oder auch, es geht jetzt auch gar nicht um meinen Account so, das kann man auch lesen, wenn man noch nie ein Video von mir gesehen hat, sondern eher darum, was kannst du jetzt als Privatperson machen? Du kannst lesen und dann hast du irgendwie so neue Perspektiven und erzählst sie dann hoffentlich anderen Leuten und bist dadurch ja auch so eine Art Korrektiv zu dem, wie halt bisher Gedenkarbeit ausgesehen hat. Das ist so ein bisschen der Zweck oder der Inhalt des Buchs.
Und was stört dich an der aktuellen Gedenkarbeit und was findest du, müsste verändert werden?
Ja, also ich bin jetzt auch nicht seit 20 Jahren in dem Feld, deswegen ist es auch immer für mich so, ich will jetzt auch.
Aber du bringst ja die frische Perspektive dann. Also das ist ja das, was ja viele hören wollen und wissen wollen. Weil okay, die sehen, okay, scheinbar wollen das Leute hören auf TikTok, auf Instagram und was können wir anders machen? Das ist, glaube ich, ja wichtig.
Ja, und also ich meine, die Themen, die ich da jetzt bringe, das sind ja auch keine Themen, die ich jetzt neu entdeckt habe. Ne? Die zirkulieren ja auch schon. Aber ich glaube, die zirkulieren halt vor allem in so gewissen Szenen, sage ich mal. Und jetzt so für den Mainstream sind sie vielleicht nicht so bekannt, weil man halt immer dieselben Narrative wiederholt. Ne? Also wenn so ein Widerstand geht, dann halt über Sophie Scholl, später Stauffenberg, was auch okay ist. Aber es gibt halt auch noch Widerstand von Opfergruppen, ne? Von Jüdinnen, Jüdinnen, von Sinti und Roma, die irgendwie sich in Lagern auch widersetzt haben und nicht wie Schafe zur Schlachtbank gegangen sind, was man, glaube ich, immer so im Kopf hat, so, dass sie sich einfach so haben töten lassen. Wenn es irgendwie um die Nazis geht, dann sprechen wir über Hitler und Himmler und nicht über unsere eigenen Vorfahren und Angehörigen. Und ja, das sind, glaube ich, so diese Perspektiven, die halt sehr präsent sind, die sich einfach so gesettelt haben die letzten Jahrzehnte. Und da ist so dann quasi mein Take zu sagen, ja, die haben ja auch ihre Daseinsberechtigung, aber denkt das halt noch weiter, ne? Und ich glaube, das ist wirklich so das Ding, dass wir alle da halt so uns als Akteurinnen begreifen müssen und nicht zu einer Gedenkveranstaltung gehen, das Konsumieren nach Hause gehen passiv, sondern dass man irgendwie auch überlegt, so hey, alleine, wenn ich irgendwie in Gesprächen vielleicht oder eigene Recherchen auch mache, ne, nicht nach Auschwitz rammel und da irgendwie mir den Gedenkort angucke, sondern mir auch mich beschäftige damit, was eigentlich von meiner eigenen Haustüre passiert, auch in den eigenen Straßen und so weiter, ne, dass das einfach so ganz neues Verständnis und von dem Thema bringt und einem auch zeigt, warum es wichtig ist, heute noch drüber zu sprechen, weil halt unser Land so ist, wie es ist, wegen dieser Verbrechen. Ja? Und die Beziehungen, die ich jetzt habe zu meinem Opa, zu meiner Mutter, auch die sind alle gefärbt davon, was da passiert ist. Und unser Grundgesetz ist so, wie es ist. Und das, finde ich, sind so Dinge, da fängt man dann an zu verstehen, okay, es ist zwar jetzt 80 Jahre her, was ja auch nicht so lange ist, aber trotzdem berührt es halt noch voll viel von unserer Gegenwart.
Du meinst gerade ja, was vor unserer eigenen Haustür passiert und wir sitzen hier gerade im Waldstraßenviertel und Trettmann hat hier so einen Song geschrieben, da heißt Stolpersteine. Kennst du den? Es geht dir eigentlich durch den Kopf, wenn du jetzt hier langläufst und ganz viele Stolpersteine siehst. Also bist du dann eher Also klar, tagesformabhängig, aber bist du dann, guckst du dann direkt drauf und beschäftigst du dich damit und denkst eher dran, okay, vielleicht kann ich über diese Menschen was herausfinden? Oder klar, an manchen Tagen wirst du auch einfach normal weiterziehen so. Aber was geht dir da durch den Kopf, wenn du so einen Stau schienst?
Ich finde schon, dass einen das dann so präsent macht, dass man in einer Gegend lebt, die schon auch jüdisch geprägt war. Ne? Was jetzt, also das sind jetzt so historische Spuren und jetzt hat man nicht mal viele aktuelle Spuren von jüdischem Leben so in seinem Viertel. Das ist auf jeden Fall. Also ich würde schon sagen, dass ich da schon natürlich so ein bisschen Antennen dafür habe, die mir sehr präsent sind und ich dann auch so schon gucke zu lesen, so sind da, tauchen da vielleicht auch Ortsnamen auf, die mir aus meiner Recherche bekannt sind oder vielleicht auch nicht bekannt sind, ne? Und das sind vielleicht auch Orte, über die ich mal selber recherchieren möchte. Das schon, ja.
Und es gab, glaube ich, letztes Jahr, da hast du von jemandem einen Stolperstein 3D drucken lassen. Erzähl mal die Geschichte dazu.
Genau, ja, das war Anfang dieses Jahres, einfach Anfang 2025. So da, wo ich lebe, im Westen von Leipzig, da wurden Stolpersteine geklaut, rausgerissen, whatever. Und ich habe das dann erst so mit so einem Schild, sag ich mal, markiert, weil das war wirklich, so wird es einem gar nicht auffallen, weil das dann wirklich einfach so ein bisschen so eine leere Stelle im Gehweg war. Und dann hab ich ein Video drüber gemacht, was auch viele Leute erreicht hat. Und dann hat eine Person oder mehrere, das fand ich echt toll zu sehen, ne? Es hat auch dieser Community-Aspekt wieder, der dann geschrieben, hey, er könnte diese Stolpersteine aus dem 3D-Drucker mir nachliefern, wenn ich halt schicke, was da draufsteht und die Maße und so. Und das war echt toll. Ich habe das am Samstag dem geschickt und Dienstag hatte ich die in der Post, ne? Und konnte die dann da erstmal so, die waren so weiß und konnte die dann da temporär verlegen, eher um halt so diese Leerstelle sichtbar zu machen. Und dann hat es auch nicht so lange gedauert, ich glaube mal 4 Wochen und dann wurden die quasi auch ersetzt durch wirklich neue Stolpersteine dann. Aber es war irgendwie schön zu merken, also A, dieser Hilfsaspekt aus der Community, aber auch, dass man dann diese beiden Techniken auch zusammenbringt, ne? Dieses so
Cool.
alte, sag ich mal, und dieses klassische, aber mit so einem 3D-Drucker, das ist so, das fand ich irgendwie ganz, ganz charmant.
Also falls du auch nochmal irgendwann sowas brauchen solltest, melde dich einfach.
Das ist auch
Und dann
eine.
merkt man, wir sind sofort loslegen.
Cool.
Ich habe in einem anderen Podcast vom Veto Magazin gehört, dass du jüdische Creatorinnen und InfluencerInnen empfohlen hast. Kannst du das hier auch nochmal machen? Weil ich finde das, glaube ich, sehr wichtig, dass
Ja.
Leute mehr von einer jüdischen Realität auch in Deutschland mitbekommen. So.
Ja, das war auch für mich total der erwischte Moment, als ich so gemerkt habe, boah, okay, ich weiß voll viel über so Historie von Juden, Jüdinnen, von deren Verfolgung, deren Ermordung, aber so aktuelles jüdisches Leben ist, ja, und auch Bräuche und so, spielt irgendwie, weiß ich gar nicht viel drüber. Und dass es eben nicht nur NS-Geschichte ist, ne? Und genau deswegen, also rosige Aussichten. Rosa Jelinek heißt die Creatorin, die macht sehr interessante Videos. Ansonsten Tanja Rabe heißt sie, glaube ich. Warte, ich habe mein Handy hier. Ich will mal kurz gucken.
Auf Instagram oder TikTok?
Genau, auf Instagram, eigentlich vor allem auf Instagram. Mal, wie heißt Tanja denn noch? Oi Jewish Mama mit 2 M. Und Leni Lafayette, die auch, glaube ich, eine Art Ausbildung zum Rabbi macht, also auch mega interessant aus der religiösen Perspektive. Aber ja, und von da kommt man dann auch auf viele andere interessante Accounts auf jeden Fall. Memes ist ja auch hier Ruth Loll, die so Memes macht aus einer jüdischen Perspektive, wo man sich vielleicht auch ab und zu mal ertappt fühlt als Teil der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Genau, da gibt es auf jeden Fall einige, denen man folgen sollte.
Okay, danke für die Empfehlung. Werde ich definitiv mir mal anschauen. Nimmst du Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland in der Art wahr, wie über NS-Zeit und Gedenkarbeit gesprochen wird? Oder ist das ähnlich?
Boah, also ich glaube, so in meiner Generation sehe ich das jetzt erstmal sehr ähnlich. Ich finde es auch voll interessant, das war auch in meinem Buch Teil der Recherche zu merken, wie wurde damit unterschiedlich umgegangen, so, ne, so bei der DDR, der Gründungsmythos, man ist so entstanden aus Widerstand gegen die, also kommunistischen Widerstand, der vor allem gegen den NS und was Antifaschismus dann hier auch für eine Rolle gespielt hat, so, ne. Also das fand ich mega interessant, aber so in meinem Kommentarbereich oder so, stelle ich da jetzt ehrlich gesagt eher weniger Unterschied oder auch in persönlichen Begegnungen fest.
Und erlebst du dadurch, du hast ja den Ost-West-Vergleich, du, wie bist du eigentlich nach Leipzig gekommen? Weswegen?
Klassisches Studium vor 10 Jahren,
14
genau, mit
Jahre.
Master.
Okay. Und merkst du, wenn du darüber sprichst, also bist du manchmal in Schulen unterwegs?
Nee, das mache ich nicht.
Okay. Aber wenn du jetzt ein Angebot bekommst, würdest du es machen?
Nee.
Okay.
Nee, ich muss es nicht machen. Ist echt noch was anderes, vor echten Menschen zu stehen, die da auch ein bisschen gezwungen werden, da zu sein wegen Schulpflicht und unterschiedliche Wissensstände. Und ich bin nicht Pädagogin. Also vielleicht mache ich das irgendwann mal, aber ich dachte jetzt echt gerade so, nee, das ist echt, da fühle ich mich ganz unwohl. Ich hatte einmal so eine Erfahrung, wo ich so ein Schülerzeitungsseminar gemacht habe. Und ich habe mich wirklich ganz unwohl gefühlt, weil ich so gemerkt habe, dass die Leute, die total into dem Thema schon waren, die dann irgendwie davon sprechen, ja, was heißt eigentlich Antisemitismus und so. Und dann hast du aber auch Leute dabei, die wussten gar nicht, was ein KZ ist. So, ne? Das ist so krass. Und da war ich echt so, okay, es ist nicht, ich kann das gerne in einem Video erklären, mich ruhig hinsetzen, recherchieren, das irgendwie sortieren. Aber jetzt so ad hoc war das dann für mich echt so, oh, nee, das ist gerade viel Verantwortung ja auch bei so jungen Menschen. Deswegen, ich fühle mich da gerade noch nicht in dem Place, das zu machen. Vielleicht one day.
Ich hatte ein Gespräch mit Jakob Springfeld, der geht halt an die Schulen und redet einfach über seine Jugend in Zwickau, wie es war, dort aufzuwachsen und so. Und da hat er halt auch super krasse Gespräche, deswegen kam jetzt auch die Frage, aber vielleicht einfach machst du einen Film und das können die Leute dann sehen, die SchülerInnen. Ich wäre spannend. Wäre vielleicht auch spannend. Okay, also siehst du keinen großen Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland? Oder weil ich sag halt, du kennst halt, wie gesagt, dadurch, dass du in Bayern noch kurz bist. Ja, gut, Bayern ist vielleicht nicht so mehr, gell?
Ja, also, nee, schwierig, nee, kann ich so nicht beantworten.
Welche Projekte könntest du dir in Zukunft vorstellen? Möchtest du jetzt den Account noch irgendwie ausbauen? Hast du damit noch weitere
Ideen,
die du jetzt vielleicht verraten kannst?
Ja, also ich kann verraten, dass ich meine Lohnarbeit jetzt gekündigt habe.
Oh, Glückwunsch.
Dankeschön, ja. Also ich arbeite da, bis Ende September arbeite ich auch im Star. Genau, also ich habe, mein Buch kommt Ende Oktober und dann war eher so die Frage, okay, es kommen Anfragen für Lesungen und das möchte ich schon gerne mal machen.
Geht natürlich nicht, wenn du...
Genau,
ja.
Dafür Urlaub zu nehmen, war für mich dann auch so, boah, schon eine krasse Belastung. Deswegen vielleicht ein guter Zeitpunkt zu sagen, ich habe ja in einer Marketingagentur gearbeitet, ich kündige meinen Job und mache erstmal das und gucke dann im nächsten Jahr, ne, was, ob ich dann mir eine andere Lohnarbeit suche oder ob ich vielleicht auch mal versuche, mehr zu machen. Aber das Ding ist, ich finde das alles cool, so auch mal was zu moderieren, ne? Also sei es Diskussionsrunden oder auch irgendwie so Podcast-Formate. Ich hätte Bock, Gastartikel zu schreiben für Zeitungen. Ich hätte prinzipiell gerade Bock, auch nochmal ein Buch zu schreiben. Mhm. Es gibt bestimmt auch einzelne Kooperationen, die ich mir vorstellen könnte mit, keine Ahnung, Museen oder Stiftungen. Aber ich weiß auch nicht, ob das dann geil ist, wenn ich dann darauf angewiesen bin, damit Geld zu verdienen. Weil das war jetzt immer cool, ne? Nur machen zu können, was ich hundertprozentig toll finde und was passt. Und dann ist es vielleicht was anderes, so, wenn wir jetzt in einem Jahr sprechen würden. Aber ich habe gerade Lust, es auszuprobieren und eben zu allem Ja sagen zu können, was gerade mit dem Buch zu tun hat. Und da bin ich dann eben aber auch viel im West- wie Ostdeutschland unterwegs. Und das ist irgendwie jetzt so erstmal mein Projekt die nächsten Monate, weiterhin natürlich Videos zu machen, aber halt vor allem Lesungen und da so ein bisschen vielleicht auch einem anderen Publikum nochmal zu erzählen, was ich so wichtig finde.
Da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen, dass das alles gut klappt.
Ja,
das ist halt ein krasser Sprung, aber ich glaube, ich mache mir da gar keine Sorgen, dass das funktioniert.
Dann
fängst du wieder an, ja.
So.
Gerade auch in Leipzig. Ich glaube, da findet man wieder was. Aber siehst du dich auch in Zukunft in Leipzig? Oder möchtest du?
Schon, ja. Also ich lebe sehr gerne hier. Ich habe einfach jetzt hier mein Umfeld, meine Freundinnen.
Wie war der Switch? Also von dem idyllischen Dorf von Bayern nach Leipzig zu kommen?
Ich war noch mal in München zwischenzeitlich. Ja, genau. War nicht ganz der Switch von 0 auf 100 so. Aber also ich habe mich jetzt hier nicht von Anfang an mega krass gut eingefunden, was so Menschen angeht, glaube ich. Ist ja auch was anderes, wenn du dann Master, kleiner Studiengang und dann nicht mehr dieses, ich bin Ersti und bin quasi zum ersten Mal weg, ne? Sondern ja, und das hatte dann auch eine Fernbeziehung zu dem Zeitpunkt, war dann eh nicht immer so viel hier. Und ich habe schon so ein bisschen gebraucht, aber mittlerweile fühle ich mich schon echt sehr, sehr wohl. Könnte es mir schon vorstellen, aber bin jetzt auch nicht, also vielleicht ziehe ich auch nach Bayern wieder mal zurück, hinaus. Ich würde jetzt erstmal nichts ausschließen, aber es ist jetzt nichts geplant, ja.
Und kannst du unseren HörerInnen ein paar Orte, gerade in Sachsen oder auch in Leipzig, empfehlen, wo sie mal hingehen sollten?
Also immer die Stadtteilrundgänge von der Gedenkstätte für Zwangsarbeit, weil ich war da jetzt auch schon bei ein paar Stadtteilen mit dabei und natürlich war am eindrucksvollsten halt der Stadtteil, in dem ich auch selber lebe, also eher im Westen, weil das ist ja so angelegt, dass sie wirklich einem dann anhand von einem Rundgang, so einem Spaziergang durch das Viertel erzählen, was hier an Zwangsarbeit, an Orten der Zwangsarbeit stattgefunden hat, ne? Sei es Baracken, sei es ehemalige Arbeitseinsatzorte. Und das fand ich schon krass. Und das ist auch was, wo ich jetzt immer noch, ich laufe da vorbei und denke, ah ja, hier zum Beispiel Jahrtausendfeld, ne? Oder auch, wie heißt nochmal hier, Jahrmarkt, na? Du weißt, was ich meine? An der Angerbrücke da.
Kleinmesse.
Genau, an der Kleinmesse. Mhm. Und dann einfach, also ich kann noch nicht mehr vorbeigehen jetzt, ohne mir zu denken, hier waren Baracken, so, mhm. ne? Und jetzt ist Hardcore fucking ein Riesenrad, so. Mhm. Das muss ich echt sagen, das würde ich jedem empfehlen. Ist doch jetzt morgen, also am Samstag ist auch wieder einer, ich glaube in Schönefeld oder so. Die sind immer unregelmäßig, findet man alles auf Instagram. Das ist echt, das macht schon echt viel mit einem, so die eigenen Straßen. Und dann kommt man immer näher an seinem Haus und denkt so, Gott, was war bei mir? Ja, so, ne? Also das war echt eine krasse Erfahrung, auch nochmal anders so seine Gegend kennenzulernen.
Kommen wir jetzt fast zum Schluss. Welche Botschaft möchtest du Menschen mitgeben, die vielleicht zum ersten Mal bewusst über Gedenkarbeit nachdenken? Und worüber würdest du wollen, dass wir in 2 oder in 10 Jahren sprechen?
Mhm. Meine Botschaft ist auf jeden Fall, dass man keine Angst haben soll, Fragen zu stellen und sich auch irgendwie so dazu zu äußern, weil ich glaube, man denkt immer eben, man hat nur eine Sprechposition zu dem Thema, wenn man Politikerin ist, wenn man irgendwo arbeitet und seit 20 Jahren dazu forscht. Das habe ich ja auch erstmal so ein bisschen so gedacht. Und dass es aber nicht so ist, dass jede Person da auch irgendwie eine Perspektive beisteuern kann und die Verantwortung auch hat, eine Perspektive beizusteuern. Und die schließt eben ein, dass man über seine eigene Familiengeschichte Bescheid weiß, auch ein bisschen über seine eigene Gegend Bescheid weiß und dass man eben vielleicht nicht die Narrative nachplappern muss, nur die jede Partei, auch die Linken, zu Gedenktagen auf Instagram postet, weil das ist oft sehr, sehr beschränkt. Und dass man dann auch, wenn man zu Gedenkveranstaltungen geht, dass man ein bisschen hinterfragt, das habe ich ja gerade gehört, warum sprechen deutsche Politiker auf solchen Veranstaltungen eben auch immer so, als wäre das Aliens gewesen, die diese Taten gemacht hätten. Genau, also ich glaube, das ist echt so die Botschaft, so sich zu begreifen, so als Akteurin von Gedenkarbeit.
Und auch zu sagen, okay, mein Oma, mein Uropa waren halt mit dabei.
Ja.
Und wie, Anschlussfrage, wie kann man drüber recherchieren, wenn man keinen Ansatzpunkt hat, wo man anfängt? Also weil ich habe jetzt letztlich auch angefangen, habe geguckt, da geht es schon mal los mit dem Namen meiner Urgroßmutter oder Urgroßvater, ne, auch erstmal irgendwie rausholen. Ich habe vor Jahren mal einen Stammbaum so gemacht und konnte mir das rausziehen, habe aber nichts gefunden. Dann dachte mir, okay, ich habe jetzt das in einem Archiv halt probiert, aber wo kann ich noch gucken?
Ja, es ist wirklich nicht so einfach. Also den Namen braucht man natürlich auf jeden Fall, auch Geburtsdatum, aber dann beim Bundesarchiv, weil da ist so von NSDAP-Zugehörigkeit, wenn sie bei der Wehrmacht waren, welche Stationierungen waren da mit dabei, also eben Partei, also alle Institutionen eigentlich, die so in den NS eine Rolle gespielt haben, kann man da halt irgendwie checken lassen. Es ist halt am Ende, ne, ich meine, du kriegst ja dann irgendwie Dokumente, wo drin steht, dein Opa war in Italien und hat bei dem und dem Pogrom vielleicht zumindest zugeguckt. Das sagt einem ja jetzt erstmal noch nichts über so die, was hat er wirklich gesehen, so macht, fühlt, aber es, ich finde, man fängt dann halt an, also bei mir war das zumindest so dann, ich hatte dann diese Station von meinem Uropa und dann hast du angefangen zu den einzelnen Orten, was da gerade passiert und dann, ah krass, mein Uropa ist da und da begraben, wer ist da noch begraben? Also man fängt dann irgendwie so an, das ist ein Teil von einem Puzzle und man muss nicht unbedingt dann wissen, wie hat sich die Person gefühlt, als sie das gesehen hat, aber man kriegt so ein bisschen so ein vollständigeres Bild und hört halt eben auf, über dieses, die Nazis zu sprechen, also das abstrakte Worthülse.
Okay, cool. Da kann ich auf jeden Fall nochmal weiter gucken. Und vielleicht finde ich was. Ja, dann hast du noch ein paar letzte Worte, die du unseren Hörern mitteilen möchtest.
Oh, nee, eigentlich nicht. Ja,
cool. Dann bedanke ich mich für deine Zeit nochmal. Also auch danke für deine Arbeit, die ist so immens wichtig. Und auch die ganze Zeit, die du damit aufbringst, das ist so viel. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie viel Zeit es frisst, einfach mal so 3-4 TikTok-Videos in der Woche aufzunehmen. Und einfach danke und bis hoffentlich bald.
Ja, danke auch, dass du das so machst und dass wir nochmal sprechen konnten.
Danke. Ciao. Ciao. Okay, krass. Das war jetzt mein Gespräch mit Susanne Siegert. Ich nehme für mich mit, dass Gedenkarbeit nicht nur in Gedenkstätten oder Büchern stattfindet, sondern bei uns im Alltag, in unseren Straßen, in unseren Familiengeschichten, in den Fragen, die wir stellen. Und Susanne hat uns gezeigt, dass jede und jeder Verantwortung übernehmen kann, Geschichte wachzuhalten. Danke dir, Susi, für deine Zeit und deine unermüdliche Arbeit. Ich kann es nicht oft genug sagen. Und ich danke euch fürs Zuhören.
Wenn ihr mehr von ihr sehen oder hören wollt, schaut unbedingt bei ihren Kanälen vorbei. In den Shownotes findet ihr die Links. Oder haltet Ausschau nach ihrem Buch Gedenken, Neudenken, das im Oktober erscheint. Okay, jetzt wie immer, lasst ein Like oder ein Abo da. Unterstützt diesen Podcast, das hilft natürlich sehr. Und bis zum nächsten Mal bei Herzkampf. Bleibt stabil.